Das NDR 2 Update um 5 mit Jessica Liedtke.
Zweiter Gipfeltag beim G7-Treffen in der Schweiz. Es geht um ein Ende des Kriegs im Iran und darum, die Ukraine wieder mehr zu unterstützen. Und Deutschland hat die letzten 7 Castor-Behälter mit Atommüll zurückgenommen. Sie kommen ins Zwischenlager in Brockdorf. Länger als der Erste Weltkrieg, nämlich etwas mehr als 4 Jahre, dauert schon Russlands Krieg gegen die Ukraine. Diese Woche erst gab es wieder heftige Angriffe auf das Land mit Toten. Gleichzeitig gelingen der Ukraine immer öfter Angriffe auf die russische Militärindustrie. Eine Situation, die die Verbündeten der Ukraine nutzen wollen. So deutet sich das jedenfalls gerade auf dem G7-Gipfel in Frankreich an. Dort ist heute auch der ukrainische Präsident zu Gast. Georg Schwarte für NDR 2 in Evian. Kann der denn tatsächlich hoffen, dass die Friedensbemühungen für sein Land auf dem Gipfel vorangetrieben werden?
Naja, es hat schon schlechtere G7-Gipfel für den ukrainischen Präsidenten Zelensky gegeben. Erstmals seit langem gibt's hier so etwas wie einen gemeinsamen Geist in Sachen Ukraine-Krieg. Erstmals wieder eine USA, die nicht so ein bisschen, sondern offenbar mit Nachdruck dabei sind, wenn es um Druck auf Putin und Russland geht. Und zum ersten Mal, sagen jedenfalls Teilnehmer, hätten sie vom US-Präsidenten in der ersten Arbeitssitzung am Vormittag im Beisein von Zelensky den Satz gehört, Russland muss jetzt ein Abkommen schließen. Die Rede ist da von einem neuen Ton, der gemeinsamen Überzeugung, wir stehen zusammen. Und Zelensky selbst war jedenfalls ziemlich begeistert und sagte, endlich verstehen alle hier, dass Russland den Krieg nicht gewinnen wird. Da ist jetzt von einer Position der Stärke für die Ukraine die Rede. Alle, inklusive der USA, wollen jetzt den Druck auf Russland erhöhen. Frankreich, Kanada, die Briten kündigen konkrete neue Sanktionen gegen die russische Schattenflotte an, gegen einzelne Oligarchen und Firmen. Also insofern ist das heute ein guter Tag für die Ukraine.
Und auf dem G7-Gipfel ist ein weiterer Krieg Thema, der zwischen den USA und dem Iran. In dem Fall hatten beide Seiten ja gerade ein Abkommen für ein Ende des Krieges angekündigt. Wie wird das denn auf dem Gipfel gerade diskutiert?
Ein US-Präsident, der ja ziemlich überzeugt ist, die Sache ist gelöst. Die Schiffe fahren ab Freitag, eine Marinemission, naja, vielleicht gar nicht so notwendig. Maut zahlt auch niemand und der Iran, der wird sein Atomprogramm aufgeben. Da staunen manche. Die Skepsis bleibt groß, noch ist ja überhaupt nichts unterzeichnet. Außerdem gucken alle, auch Trump, etwas bang Richtung Israel. Was macht der israelische Premier Netanyahu im Libanon? Trump wurde da hier in Evian ziemlich deutlich. Ich bin nicht glücklich, wie Israel die Sache im Libanon handhabt, sagte er. Er meint die zuletzt stattgefundenen israelischen Angriffe in Beirut. Am Freitag soll ja vermutlich US-Präsident Vance das Iran-Abkommen für die USA unterzeichnen. Bis dahin aber bleiben Fragen und Zweifel auch hier in Evian.
Ja, danke Georg für diese Infos. Und trotz dieser noch offenen Fragen beim Iran-USA-Abkommen gucken wir uns mal einen zentralen Punkt davon genauer an. Sobald das Abkommen unterzeichnet ist, soll ja die Straße von Hormuz wieder für die Handelsschiffe geöffnet werden. Das wäre auch für uns hier extrem wichtig. Seit der Blockade haben wir es ja hier mit einer handfesten Ölkrise zu tun. Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Wo merken wir das als erstes? Sollte der Iran-Krieg bald enden? Im Supermarkt oder an der Tanke?
Also zunächst einmal merken es die Aktienbesitzer. Und das sehen wir ja seit gestern schon. Da ist sehr viel Euphorie da und die Aktienmärkte gehen hoch. Für den normalen Konsumenten wird es wahrscheinlich eher eine Beruhigung an den Tankstellen geben. Aber ob das nachhaltig ist, wissen wir natürlich alles nicht. Und dann natürlich hoffentlich, wenn es längerfristig eine gute Entwicklung gibt, also die Straße von Hormuz wieder für den gesamten Öl- und Gasverkehr wieder komplett läuft, dann sicherlich auch im Wirtschaftswachstum.
Was heißt das denn also für die deutsche Schifffahrt, wenn die Straße von Hormuz wieder geöffnet ist?
Eine erhebliche Beruhigung natürlich, weil ja alle Pläne, auch die Fahrpläne der Schiffe, total durcheinander gekommen sind. Das gilt für die Kreuzfahrer, das gilt für die Containerfrachter, das gilt für die Öltanker. Wenn sich das wieder beruhigt, dann werden erhebliche Transportkosten gespart und vor allen Dingen auch diese ganzen Umwegkosten werden dann wegfallen.
Mhm. Auf den Schiffen war unter anderem auch Helium oder Dünger gelagert, Produkte, Rohstoffe, die knapp wurden. Hier, wie schnell kann sich das also ändern?
Ja, hier ist das größte Problem, denn hier geht es ja nicht nur um den Rohstoff, sondern auch um die Verarbeitung und da geht es im Wesentlichen um die Düngemittel. Wir wissen also nicht, inwieweit die Weiterverarbeitungsanlagen, zum Beispiel in Kuwait oder Bahrain, beschädigt sind, in welchem Ausmaß sie beschädigt worden sind und wie lange es dauert, um wieder diese Verarbeitung wieder komplett in Gang zu kriegen.
Gehen wir nochmal zurück zu uns Verbrauchern. Wovon hängt das denn jetzt ab, dass die Preise für uns im Supermarkt auch wieder sinken?
Man muss sehr ruhig reagieren. Wir wissen auch noch nicht, inwieweit jetzt Ende Juni der Tankrabatt wegfällt oder ob er verlängert wird. Für die Konsumenten ist natürlich wichtig, dass Produkte, die in dieser Lieferkette vom Öl und vom Gas abhängen, stabil in der Versorgung laufen. Bis jetzt hatten wir da kein Problem, also es gab keine mengenmäßigen Beschränkungen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass zumindest ein Preisanstieg verlangsamt wird. Ob die Preise jetzt wirklich dramatisch sinken werden, das kann ich nicht sagen.
Das heißt, lehnen Sie sich aus dem Fenster, um zu sagen, wie lange es wohl dauern wird, bis alles wieder so ist wie vor dem Krieg?
Also ich rechne damit, wenn alles gut geht, das heißt also die Straße von Hormuz geöffnet wird, dass es mindestens 2-3 Monate dauern wird, bis praktisch der normale Verkehr und mit einschließlich der Verarbeitung von Produkten in der Region wieder normal läuft.
Sagt Wirtschaftswissenschaftler Rolf Langhammer. Dankeschön. Das ist keine so ganz typische Fracht, die da heute im Elbehafen in Brunsbüttel angekommen ist. Ein blauer Frachter aus England hatte an Bord radioaktiven Müll geladen. In 7 sogenannten Kastoren. Die sind da quasi fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit an Land gehievt worden. Vinetta Richter hat das für NDR 2 beobachtet. Normalerweise, Vinetta, läuft hier ja kaum ein Atommülltransport ohne Protest ab. Warum war es diesmal so still?
Na, das liegt an einer falschen Fährte, die die Polizei hier gelegt hat. Die haben nämlich ein Schiff von der Küstenwache Montagabend losgeschickt. Das ist dann ganz langsam von Helgoland Richtung Brunsbüttel gefahren. Und da haben die Atomkraftgegner lange gedacht, dass das Schiff mit dem Atommüll drauf ist. War es aber nicht. Und die hatten nämlich gedacht, dass dieses Schiff dann erst am Dienstagnachmittag ankommt. Aber das richtige Schiff, das ist heute früh schon angekommen mit dem Atommüll. Und dementsprechend hatten die Atomgegner dann gar nicht mehr so die Zeit, hier noch einen großen Protest zu organisieren.
Was ist das eigentlich für Atommüll?
Das sind aufbereitete Brennstäbe von vor 2005, die in Deutschland eben verwendet wurden in den AKWs. Und Deutschland hat sich auch verpflichtet, die zurückzunehmen aus England. Deswegen landen die jetzt wieder hier bei uns.
Und dieser Müll, der soll jetzt weiter nach Brockdorf transportiert werden, ins Zwischenlager. Da, wie wird das genau ablaufen?
Ja, das ist eine geheime Information. Das wissen wir auch nicht so genau, wie das genau weitergeht. Was wir wissen, ist, dass die Verladung von Schiff auf die LKWs, die gerade läuft, planmäßig heute den ganzen Tag über noch weiterlaufen wird und dann morgen vermutlich abends die Weiterfahrt beginnt auf der Straße nach Brockdorf ins AKW. Wann genau und auf welchen Straßen die dann da unterwegs sind, das wissen wir nicht. Das ist geheim. Das hat auch was mit Sicherheit zu tun.
In Brockdorf, da ist eine Kundgebung von Castor-Gegnern geplant. Wie lange wird der radioaktive Müll da eigentlich bleiben?
Ja, das ist eine gute Frage. So lange, bis das Endlager gefunden wird. Wann das passiert, das ist noch offen, das weiß ich nicht. Das muss die Politik entscheiden.
Ja, ganz genau. Stand jetzt geht man davon aus, dass ein Endlager frühestens irgendwann zwischen 2046 und 2074 gefunden wird. Danke, Vinetta, für die Infos zum Castortransport nach Brockdorf. Und danke, Jessica Liedtke. Das war das NDR 2 Update um 5.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.